Yeah, this one's gonna blow your mind.
Rabe, bienvenue zu Kommissars. Mwah. Be our Liebe.
Be our Liebe.
Be our Liebe. Darüber müssen wir reden.
Be our Liebe.
Bei aller Liebe. Wir müssen reden.
Herzlich willkommen zu der Sendung «Bei aller Liebe» hier auf Radio Rabe. Heute am Mic zu Martina und Livia. Sex. Ein Vergnügen, Fortpflanzung und auch ein Gewerbe. Prostitution wird immer mal wieder kontrovers in unserer Gesellschaft diskutiert. Im Fokus steht dabei meistens die Frauenprostitution. Weniger das Thema sind Männer, die sexuelle Dienstleistungen an andere Männer verkaufen.
Ja, früher hat man von Stricherbuben geredet. Heute redet man von Sexarbeiter. Wie auch immer, es ist kaum sichtbar, die männliche Sexarbeit.
Martina, bei aller Liebe, das ist ein Thema für uns.
Ja, männliche Sexarbeiter sind ein Randphänomen. Wir reden etwa von rund 700 Männern, die in Zürich tätig sind. Man kann es aber nicht so genau beziffern. Die meisten kommen aus Osteuropa, Südamerika oder aus dem asiatischen Raum und sind eher jung.
Und über diese männliche Sexarbeit in der Schweiz reden wir heute. Martina, du hast einen Experten zu diesem Thema eingeladen.
Ja, das ist der Oliver Brankovic von Hermann. Sie sind eigentlich das einzige Beratungsangebot in der Deutschschweiz für Sexarbeiter und ein Projekt vom Checkpoint Zürich.
Über seine Arbeit als Projektleiter von Hermann, die männliche Sexarbeit und wieso sie kaum Thema in der öffentlichen Debatte ist, über das reden wir gerade nach dem Lied von der PJ Harvey «Hanging in the Wire».
Sees the mist rise over no man's land. He sees in front of him a smashed up waste ground. There are no fields or trees, no blades of grass, just unburied ghosts of
Wir müssen reden.
Ja, bei aller Liebe Sexarbeit, sexuelle Dienstleistungen verkaufen für Geld, ist, glaube ich, kein einfacher Job. Und um den Job von männlichen Sexarbeitern geht es in der heutigen Sendung. Bei mir im Studio ist der Oliver Frankovic von Hermann. Das ist eine Beratungsstelle für Sexarbeiter in Zürich. Hoi Oliver.
Hoi Martina, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, schön bist du da. Der Name sagt schon, bei euch geht es um Männer, und zwar um Sexarbeiter oder je nachdem auch Stricher. Oliver, kannst du mir schnell erklären, was ist genau die Aufgabe von Hermann?
Ja, sehr gerne. Sexarbeiter, gut, also Stricher, da bin ich so ein bisschen, finde ich schwierig, der Begriff, aber Sexarbeiter, da finde ich super. Auch Männer stimmt so in der Form nicht mehr. Wir haben uns geöffnet, wir verstehen uns als Gesundheitszentrum für queere Menschen und dementsprechend an der Sexarbeit haben wir uns da völlig geöffnet, auch für Transpersonen zum Beispiel. Das Projekt Hermann wurde vor vielen Jahren gegründet aus dem Checkpoint heraus, damals noch zur Höhezeit von HIV. Einfach, weil man früh verstanden hat, dass es wie wichtig ist, Sexarbeitende auch sexuell zu begleiten, sie vor Krankheiten zu schützen, sie zu untersuchen, sie zu impfen, zu beraten, zu safer Sex und andere Dinge, um einfach auch die Allgemeinbevölkerung zu schützen. Und dieses Projekt hat sich über Jahre sehr gut etabliert, wird sehr gut angenommen und wird auch teilweise von öffentlicher Hand mitfinanziert.
Du hast gerade den Checkpoint erwähnt, vielleicht auch noch ganz schnell, was ist ein Checkpoint?
Aber der Checkpoint ist eine sehr alte Institution. Es geht mittlerweile, glaube ich, ins 14. Jahr. Es gibt mehrere Checkpoints in der Schweiz. Wir haben formell nichts miteinander zu tun. Wir teilen uns das Logo. Auch gegründet damals auf der Höhepunkt der HIV-Krise, wollte man einfach ein niederschwelliges Angebot schaffen für Männer, die Sex mit Männern haben. Einfach, damit sie sich nicht mehr erklären. Damit sie nicht im Arzt ihre schwule Lebenswelt erklären. Und auch das wurde damals und wie heute sehr gut angenommen und wir merken auch, dass wir bei anderen Bevölkerungsschichten sehr gut ankommen mit unserem Angebot.
Du kümmerst dich jetzt aber eben explizit um Sexarbeiter. Wie muss ich mir deinen Arbeitstag vorstellen? Kannst du mir das ein bisschen beschreiben?
Ich glaube, viel langweiliger, als man sich das mag vorstellen. Also viel von meiner Arbeit besteht wirklich in Personaleinsatzplanung und in Planung von Einsätzen vor Ort, also sprich an Orten, wo Sexarbeitende anzutreffen sind, die Koordination meiner Mitarbeitenden und natürlich auch das Bewerbung des Angebots. Also auch wir sind, wir müssen uns bemerkbar machen. Die Menschen müssen wissen, dass es uns gibt und wo wir sind und was wir anbieten. Und auch dafür braucht es Werbung wie in alle anderen Bereichen auch. Und das ist hauptsächlich meine Aufgabe. Aber auch das zum Beispiel Angebot, dass man vor Ort Tests machen auf sexuell übertragbare Krankheiten. Da bin ich immer mega gern dabei, weil da bin ich an der Front und lerne wirklich ganz, ganz spannende Persönlichkeiten kennen und kann dort auch ganz tolle Beratungsgespräche führen.
Du hast gesagt, vor Ort. Wo ist da? Wo trifft man die Sexarbeiter an?
Ich glaube, wer in Zürich wohnt, kennt die Orte. Es sind nicht wahnsinnig viele, aber sie sind sehr traditionsbehaftet und die gibt es auch schon viele, viele Jahre. Das sind zum Beispiel eine Sauna und es gibt auch noch eine Bar, wo man Männer antreffen kann, die dort arbeiten. Und es ist im Gegensatz zur Straßenprostitution, das findet man bei männlichen Sexarbeitenden eher selten, da eher Frauen und Transpersonen, die auch so ganz klassisch in Zürich, wie man das erwartet, an der Langstraße anzutreffen sind. Bei Männern verhält sich das eben nicht so. Sie arbeiten mehr im Verborgenen.
Ja, wir reden etwa ungefähr, es ist schwierig zu schätzen, von 700 Leuten, Männer, die in diesem Gewerbe tätig sind. Und das heisst, du gehst dann einfach in die bestimmten Bars oder Saunas rein und sagst einfach mal Hallo.
Ja, so kann man sich das eigentlich ganz vorstellen. Ja, genau. Ich sage einfach mal Hallo, ich stelle mich vor, ich sage, wer ich bin, was ich da mache. Vielen Männern ist der Begriff Hermann auch schon seit Jahren bekannt. Also sie wissen, wer wir sind, was wir machen. Dann gibt es natürlich Neuankömmlinge in Zürich, die uns noch nicht kennen, aber die erfahren oft durch Kollegen oder Bekannte von unserem Angebot. Aber sonst eben, ja, stelle ich mich ganz normal vor und sage, hey, ich bin vom Checkpoint, wir machen hier Tests auf sexübertragbare Krankheiten und ja, so kann man sich das wirklich vorstellen. Das bedarf natürlich manchmal auch ein bisschen mehr Erklärung, aber im Großen und Ganzen genauso.
Also musst du dann eigentlich das Bedürfnis zuerst schaffen, dass die Leute merken, ah, es ist eigentlich noch gut, wenn ich da ein bisschen mehr Informationen dazu habe, oder ist es so, dass die Personen zu dir kommen?
Es ist ganz unterschiedlich. Also wir haben Männer aus allen Kreisen der Gesellschaft, also das heißt mit einer normalen Schulbildung, mit wenig Schulbildung, mit einer sehr guten Ausbildung. Und genauso ist natürlich der Stand des Wissens, so wenn es um sexuell übertragbare Krankheiten oder die Gesundheit generell geht. Männer, die Männer sind heute sehr gut vernetzt. Dank dem Internet findet ein reger Austausch statt, wenn es darum geht, wo kann ich welche Gesundheitsleistung beziehen, was ist wichtig für meine Gesundheit, wie schütze ich mich vor sexuell übertragbaren Krankheiten, was muss ich testen, gegen was sollte ich geimpft sein. Viele Männer wissen das, aber auch sehr, sehr viele Männer sind wirklich völlig unwissend und begeben sich in größte Gefahr, indem sie Sexarbeit leisten, aber überhaupt sehr wenig über Krankheiten wissen. Also der Bedarf ist extrem unterschiedlich. Manchmal langt es wirklich zu sagen, hey, wir sind die und die und wir machen das. Und die Jungs stehen da und lassen sich wirklich testen. Und manchmal bedarf es wirklich einem ganz großen Erklärungsbedarf.
Ja, die Sexarbeiter kommen ja meistens aus Osteuropa, Südamerika oder eher aus dem asiatischen Raum. Inwiefern ist da die Sprache auch ein Hindernis?
Ein großes, ein sehr großes. Also Englisch funktioniert teilweise, dann gibt es natürlich ganz tolle Übersetzungsprogramme, aber es wäre eigentlich natürlich, in einer perfekten Welt hätten wir natürlich für jede Sprache den Dolmetscher dabei, aber das ist in einer perfekten Welt. Somit behelfen wir uns wirklich ein bisschen mit Händen, Füßen, elektronischen Dolmetschern, und ich habe 2 Mitarbeiter vor Ort, die zumindest noch die südamerikanischen Sprachen, also hauptsächlich eben Spanisch, abdecken. Bei den osteuropäischen Sprachen bin ich jetzt ganz stolz, dass wir seit neuem einen neuen Peer-Mitarbeiter haben, der selbst aus Rumänien kommt und der uns da beim Dolmetschen hilft. Bei allen anderen Sprachen Improvisation.
Ja, ihr helft ja auch bei Arbeitsbewilligungen. Wie unterstützt ihr da die männlichen Sexarbeiter?
Genau, im Prinzip geht es nur erstmal um die Weitergabe von Informationen. Das heißt also, was benötigen die Sexarbeitenden, um einen legalen Arbeitsstatus zu erlangen in der Stadt Zürich? Und dafür verweisen wir sie aber oft an befreundete Organisationen, wie zum Beispiel Floradora, die sich dann ganz konkret um den Gang zu den Ämtern kümmern und die männlichen Sexarbeitenden auch dorthin begleiten bei Bedarf.
Es ist ja so, dass viele von diesen Sexarbeitern transmigrieren, das heisst, je nach Aufenthaltsbewilligung oder Status verlassen sie nach 3 Monaten das Land auch wieder. Heisst das für dich auch, dass man immer wieder von vorne anfängt?
Ja und nein. Also das stimmt, die Aufenthaltsdauer der Sexarbeitenden ist teilweise sehr kurz, also manchmal auch nur wenige Tage oder Wochen. Viele kommen aber immer wieder. Das heißt, sehr viele Sexarbeitende haben, ich möchte mal sagen, Stammkunden in verschiedenen Städten. Die Männer sind sehr mobil, sie reisen sehr viel, begeben sich teilweise auch mit Klienten auf Reisen. Also auch das gibt es, also als Reisebegleitung, als Escort, wie man dem klassisch so sagt. Und viele von diesen Männern kommen einfach sehr regelmäßig wieder. Also es gibt natürlich auch einen Teil, der sogar in Zürich lebt, also mit einem ganz legalen Aufenthaltsstatus. Dann gibt es eben die Kurzaufenthalte, also die wirklich nur für ein paar Tage oder Wochen da sind, und eben dann die, die ihre 3 Monate als mit einem Touristenvisum, sage ich mal, voll ausnutzen und diese Zeit in der Stadt Zürich verbringen.
Das heisst, Sie kennen euch mittlerweile und wissen genau, wenn ich das und das habe, dann frage ich mal Oliver.
Genau, zum Beispiel. Oder meine vielen lieben Kollegen im Checkpoint, die sich genauso rührend um alle Sexarbeitenden kümmern.
Ja, ihr seid ja eigentlich in der Deutschschweiz das einzige Beratungsangebot für sexuelle Gesundheit, das sich eben auch mit Sexarbeitern beschäftigt, auseinandersetzt oder eigentlich Kunden hat. Wieso ist das so? Ist das in den anderen Städten kein Bedürfnis?
Doch, ich glaube, es wäre durchaus ein Bedürfnis, aber ich glaube, es ist dann wieder von den Fallzahlen so gering, dass viele Gemeinden, Städte sich gar nicht in der Lage sehen, solche Angebote zu finanzieren. Da sind aber wiederum auch die AIDS-Hilfen in verschiedenen Städten. Auch da kann man Hilfe finden als Sexarbeitender. Es gibt noch diverse Kliniken für sexuelle Gesundheit, wo Sexarbeitende auch behandelt werden. Da ist es dann manchmal eine Finanzierungsfrage, aber auch da gibt es sicherlich noch andere Hilfsprojekte. Aber sage ich jetzt mal, in diesem Umfang und dass wir wirklich ein konkretes Angebot haben für Sexarbeitende, gibt es das tatsächlich nur bei uns. Aber auch da gilt, die Männer sind sehr mobil. Wenn es sein muss, fahren sie auch nach Zürich, um eine Behandlung zu bekommen oder einen Test.
Also es ist nicht so, dass es nur in Zürich Sexarbeiter gibt?
Nein, definitiv nicht.
Ja, und wie die Situation dann genau aussieht, das schauen wir gerade nach dem Lied von Sharon Van Etten mit «No One's Easy to Love».
You open the door and told me how you
Willkommen zurück bei uns bei aller Liebe. Wir reden über die männliche Sexarbeit in der Schweiz. Bei mir zu Gast ist der Oliver Frankovic vom Projekt Hermann vom Checkpoint Zürich, eine Beratungsstelle für Sexarbeiter. Oliver, die Männer, die Sexarbeit ausüben, haben ganz unterschiedliche Realitäten. Kannst du die ein bisschen beschreiben?
Schwierig. Ich kann höchstens ein paar Beispiele vielleicht erzählen. Also das geht vom gerade frisch von der Matura kommenden 20-jährigen Südamerikaner, der gerne die Welt bereisen möchte und sich über die Sexarbeit einfach das finanziert oder vielleicht einfach ein besseres Leben und von zu Hause weg möchte und in einem Land leben, wo er vielleicht die Möglichkeit hat, das zu studieren, was er studieren möchte. Oder das ist zum Beispiel eine typische Realität. Dann natürlich auch den hat man ja immer so ein bisschen im Klischee, so der Osteuropäer mit weniger Bildung, sage ich jetzt mal, und vielleicht sogar einer Familie, vielleicht sogar verheiratet, vielleicht sogar Kinder, also eine Familie, die er ernähren muss, also sprich, er wird ein bisschen in die Sexarbeit gezwungen, um einfach seine Familie zu ernähren. Das geht über den 20-jährigen Schweizer Studenten, der sich einfach ein bisschen Taschengeld dazu verdienen möchte. Das Leben in Zürich ist teuer, das Leben als Student ist noch teurer. Ich glaube, sie würden sich selber gar nicht als Sexarbeitende bezeichnen. Das läuft oft auch so auf Geschenkebasis, sage ich jetzt mal. Aber formell gesehen ist das natürlich schon auch Sexarbeit. Also somit sind die Realitäten extrem unterschiedlich. Und wie wir wissen, ist es auch, wie bei der weiblichen Prostitution, gibt es auch wirklich Fälle von Männern, die gezwungen werden zur Sexarbeit. Das ist nichts, also wir glauben nicht so häufig wie bei Frauen, aber es ist durchaus auch eine Realität.
Das heisst, wie du gesagt hast, es werden nicht alle dazu gezwungen, die Arbeit auszuüben, sondern durchaus auch viele sind dazu bereit, das freiwillig auszuüben.
Das ist immer so ein bisschen freiwillig, ist immer die Frage, macht man es aus einem gewissen Zwang? Also sprich, man muss ja überleben, man braucht Geld zum Leben. Ist das Zwang, ist das freiwillig? Ich weiß es nicht, aber ich kenne durchaus auch Sexarbeitende, die diesen Beruf sehr gerne ausüben. Die das wirklich sehr gern machen, von Herzen auch machen. Also die auch sagen, ich lerne tolle Menschen kennen, ich kann die Welt bereisen, ich habe viel mehr Möglichkeiten als in einem klassischen 9-to-5 Bürojob.
Wie lukrativ ist denn die Sexarbeit?
Auch das sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt Zahlen nenne, werde ich wahrscheinlich... ich glaube, das geht wirklich vom Taschengeld, möchte man sagen, für eine... Ja, wahrscheinlich wenig ausgefeilte Sexpraktik, und das geht aber durchaus bis zu mehreren hundert, vielleicht sogar tausenden Franken für wirklich Begleitung, 24 Stunden rund um die Uhr mit vielleicht sogar Restaurantbesuch, Theater, gemeinsames Reisen oder eben einfach eine Nacht im Hotel. Also auch da ist die Spanne sehr, sehr breit.
Wie kommen die dann in die Schweiz? Also wenn sie jetzt selber nicht Schweizer sind, du hast gesagt, der Hintergrund ist divers, sie kommen aus allen Regionen der Welt. Was lockt sie in die Schweiz?
Ich würde doch sagen, das Geld. Die Schweiz, die Schweiz ist weltweit bekannt für ihr Geld oder ihr Vermögen. Also sprich, wir haben natürlich auch die Klientel, die Kaufkräftige, die sich solche Dienstleistungen natürlich auch leisten kann. Und ich kenne das Preisniveau jetzt im Vergleich so von Kollegen aus Berlin oder so, das ist dann schon ein anderes. Auch das Angebot ist natürlich in anderen europäischen Großstädten noch größer, somit die Konkurrenz noch größer und somit die Preise wahrscheinlich eher tiefer als zum Beispiel in Zürich. Dafür ist dann das Leben in Zürich sehr teuer. Also es gleicht sich wahrscheinlich wieder so ein bisschen aus.
Das heisst, es besteht eigentlich eine relativ grosse Nachfrage, oder muss man da...
Ich glaube, das Sexgewerbe ist das krisensicherste Gewerbe der Welt schon seit langer, langer Zeit. Und ich glaube, die Nachfrage ist definitiv immer da und immer konstant groß, würde ich sagen. Ja.
Inwiefern hat sich dann das Gewerbe auch verändert mit der Digitalisierung? Kannst du da Unterschied festmachen?
Ja, ich würde den Sex oder die Veränderung bei der Sexarbeit ist eigentlich wieder ein Abbild unserer Gesellschaft. Also auch in unserer, sag ich mal, normalen Gesellschaft, was ein schlimmes Wort ist, aber ich benutze es jetzt einfach mal, findet immer mehr an Dating, an Kennenlernen über Apps statt. Und genauso ist es im Sexgewerbe auch. Es hat sich vieles von der Straße oder von Clubs oder Saunen doch auf digitale Plattformen verlagert.
Siehst du dort einen Vorteil drin, dass die Leute eigentlich nicht mehr auf die Straße müssen, nicht mehr so sichtbar sind auch?
Das mag ein Vorteil sein. Der große Nachteil für meine Arbeit ist, die Männer sind viel schwieriger zu erreichen. Früher war es ganz einfach, ich wusste, wo sie sind, ich bin hingegangen, konnte mit ihnen sprechen. Heute muss ich sie anschreiben, hoffen, dass sie es lesen, dass sie mir vielleicht antworten, dass ich mit ihnen ins Gespräch kommen kann. Für sie hat es den Vorteil, sie können werben für ihre Dienstleistung, auch mit Bildern, mit Fotos. Sie können konkret schreiben, was ihr Angebot ist, was ihre Preisvorstellungen sind. Also sprich, die Online-Plattformen sind natürlich ein perfekter Ort, um Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Eben, für uns ein bisschen der Nachteil, wir haben immer weniger Einblick in die Szene und natürlich auch immer weniger Möglichkeit, beratend zu wirken.
Ja, wie sind denn die Sexarbeiter unter anderem auch vernetzt? Also gerade irgendwie, wenn sie die gleiche Sprache reden oder das gleiche Herkunftsland haben? Oder muss man das sich vorstellen, ist wirklich jeder einzeln für sich unterwegs?
Also ich glaube auch da ein bisschen Unterschiede, aber es existieren Netzwerke, das weiß man, auch recht enge Netzwerke. Man hilft sich mit Tipps über die Wohnungssuche, über eben, was sind die Plattformen, wo man Kunden gewinnen kann. Nichtsdestotrotz sind es natürlich auch Konkurrenzsituationen. Das heißt, man wird natürlich auch versuchen, sehr lukrative Kunden unbedingt für sich zu behalten, oder? Und es ist so ein bisschen beides und es ist so ein bisschen auch tatsächlich unterschiedlich je nach Herkunft und eben gesprochener Sprache. Aber es gibt durchaus so eine Art Netzwerk. Böse Zungen behaupten auch, es gibt eben so immer diese berühmten Zuhälter, nennt man es vor allen Dingen in der weiblichen Prostitution, die zum Beispiel bei der Wohnungsvermittlung helfen, aber dementsprechend natürlich auch bezahlt werden möchten. Das ist so.
Haben Sie dort auch Einsicht gerauen bei so einem Zuhälter?
Kaum. Also wirklich, das läuft so im Verborgenen ab und die Männer werden auch sehr isoliert gehalten, oder man versucht sie zu isolieren, damit sie eben nicht zu viel Kontakt zur Öffentlichkeit oder zu öffentlichen Institutionen, wie wir halt nun mal eine sind, gehalten, oder? Und sie haben auch kaum Zeit, weil sie natürlich auch angehalten sind, möglichst viel Geld zu verdienen in der Zeit, die sie in Zürich verbringen. Deswegen für uns sehr schlecht, wir haben kaum noch Zugang zu diesen Männern.
Ja, du hast ja gesagt, eben die Hintergründe sind wahnsinnig divers, es gibt ganz viele verschiedene Gründe, wieso die Menschen Sexarbeit ausüben, und ein paar von ihnen üben eben die Arbeit aus, sind aber selber nicht homosexuell, kommen eher aus konservativen Kontexten, wie zum Beispiel aus Bulgarien oder Rumänien, wo Homosexualität eher nur ein gesellschaftliches Tabu sind. Wie gehen dort Sexarbeiter mit dem Thema um? Spielt das überhaupt eine Rolle, die Homosexualität?
Also wir dachten lange, dass es eine sehr große Rolle spielt, mussten jetzt aber merken, vielen Männern ist es nicht so wichtig, dass zum Beispiel viele Mitarbeitende des Checkpoints sich selbst als queer oder schwul identifizieren. Mir hatten sie mehr Probleme damit. Das scheint sich aber auch zu ändern, genauso wie sich, glaube ich, auch die gesellschaftlichen Realitäten auch in den ehemaligen Ostblockländern Gott sei Dank langsam ändern. Aber ja, es ist natürlich dort immer noch ein riesiges Tabuthema. Prostitution sowieso, vor allem die männliche Prostitution. Und diese Männer, die sich eben nicht als schwul identifizieren, ich glaube, für sie ist das, ich glaube, eher nochmal, also es ist schwierig zu sagen, aber also sie haben kein Problem damit, sage ich jetzt mal so, aber ja, sie sind halt noch mehr im Verborgenen, oder? Weil sie oft ihrer Familie irgendwas vorspielen, also sprich, sie sagen, sie haben irgendeinen Job, einen normalen Bürojob oder was auch immer in Zürich oder sonst wo, und auf der anderen Seite eben betreiben sie Sexarbeit, also sprich, sie sind eigentlich noch mehr gezwungen, sich zu verstecken.
Ihr trefft die Leute ja wirklich auch vor Ort an, thematisiert ihr auch so Sachen in euren Beratungen?
Wenig, also meine Mitarbeitenden versuchen über die Zeit, also das Problem ist der Zeitfaktor. Es bedarf oft einer gewissen Zeit, um wirklich ein Vertrauensverhältnis aufzubauen mit den Männern, bevor sie anfangen, sich überhaupt so weit zu öffnen. Und dann ist immer die große Frage, sind sie überhaupt so lange da? Also meine Mitarbeitenden sind sehr regelmäßig vor Ort und versuchen dort wirklich diese Kontakte zu intensivieren und den Männern auch klarzumachen, dass das alles wirklich geheim gehalten wird, dass nichts davon veröffentlicht wird. Und dann kommt es manchmal zu sehr offenen Gesprächen und dann erfährt man so vieles über die Lebensrealitäten dieser Männer.
Ich meine, es ist nicht nur einfach, mit dem umzugehen.
Es stehen natürlich immer Schicksale hinter jedem einzelnen dieser Männer, aber auch ganz, ganz spannend und interessant. Also es ist nicht immer nur alles traurig oder immer nur alles schlimm. Es sind manchmal auch wirklich ganz, ganz spannende und schöne Geschichten und über Männer, die auch sagen, nein, ich bin glücklich mit mir, ich bin glücklich mit dem, was ich mache, ich mag meinen Körper und es ist okay für mich. Also ich bin wirklich ganz happy damit. Also Gott sei Dank ist das so. Wenn das nur traurig wäre und nur schlimm wäre, dann glaube ich, würden meine Mitarbeitenden da auch irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Aber so hält sich es wirklich die Waage.
Und wenn du mal eben auf so Geschichten triffst, die jetzt vielleicht nicht so schön sind, wie gehst du damit um?
Ich glaube, wie alle Menschen, die im Bereich Sozialarbeit oder im Gesundheitswesen arbeiten, ich glaube, jeder hat so seine Strategien, mit sowas umzugehen. Man darf es natürlich auch nicht zu nah an sich heranlassen. Man kann nicht mit jedem mitleiden, aber es ist manchmal wirklich schon herzzerreißend, wenn so ein 19-jähriger Junge vor einem sitzt, der erzählt, er ist weg von seiner Familie, tausende von Kilometern, spricht die Sprache nicht, verkauft seinen Körper gegen Geld und du denkst, okay, das könnte jetzt mein Kind sein, oder? Und dann wird es schwierig. Man möchte ihn natürlich am liebsten mit nach Hause nehmen, ihm was kochen, ihm sagen, hey, da hast du Geld, du musst nicht mehr arbeiten gehen, geh zur Schule, mach was aus deinem Leben, aber das ist natürlich leider einfach nicht möglich.
Eben, das ist schon auch noch eine Realität von dieser männlichen Sexarbeit, dass es eben doch auch die jungen Menschen gibt, die vielleicht, eben wie du gesagt hast, freiwillig ist immer so ambivalent, dass eben vielleicht eher nicht so freiwillig ausüben, sondern fast aus finanziellen oder was auch immer für Gründen.
Absolut, das natürlich auch. Das ist immer noch eine Realität, ja.
Ja, und was die Gesellschaft für eine Antwort dafür trägt, das diskutieren wir gerade nach dem Lied vom El Petit de Gal Edril.
aller Liebe.
Wir müssen reden.
Hier auf Radio Rabe.
Bei aller Liebe, bei uns geht es heute um eine Randgruppe, die sehr marginal wahrgenommen wird in unserer Gesellschaft. Und zwar die männliche Sexarbeit, oder eben die männlichen Sexarbeiter, besser gesagt. Und bei mir hockt Oliver Frankovic. Er ist Projektleiter von Hermann. Das ist ein Projekt vom Checkpoint Zürich. Oliver, wir haben in der Zeitung immer wieder mal etwas über Sexarbeit. Nur geht es dort meistens um die weibliche Sexarbeit. Wieso ist die männliche Sexarbeit viel weniger im Fokus von der Öffentlichkeit?
Ich glaube, einerseits natürlich, weil es kaum Straßenprostitution gibt. Das heißt, wenn man durch Zürich läuft, nimmt man hauptsächlich Frauen wahr. Seit ein paar Jahren jetzt auch immer mehr Transmenschen, die in der Sexarbeit tätig sind, aber Männer doch sehr, sehr, sehr wenig. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen gewollt von den Männern, vielleicht nicht so offen wahrgenommen zu werden. Und natürlich, weil es immer noch, also Homosexualität gilt immer noch, trotz aller Diskussionen darüber, ist es immer noch tabuisiert in unserer Gesellschaft und Sexarbeit halt nochmal mehr. Und ich glaube, viele Männer selbst möchten auch nicht als Sexarbeitende bezeichnet werden, im Sinne von, sie sehen sich gar nicht auf dem gleichen Level wie Frauen das tun. Also sie möchten nicht so ausgebeutet sich darstellen. Also sie möchten starke Männer sein und unabhängige Männer und selbstbewusste Männer und legen vielleicht auch deswegen gar nicht so Wert auf Öffentlichkeitsarbeit. Frauen sind zum Beispiel viel besser organisiert, vernetzt, solidarisieren sich sehr untereinander und sind deswegen vielleicht auch viel präsenter. Also in Deutschland gibt es die Gewerkschaft der Huren, also die nennen sich tatsächlich so. Also sie sind sehr präsent in der Öffentlichkeit, sie sind laut, was toll ist. Ich würde mir wünschen, die Männer wären vielleicht auch manchmal ein bisschen lauter und würden für ihre Rechte mehr einstehen. Ja, vielleicht sind wir da noch am Anfang von einer Entwicklung.
Das heisst, wir haben da eine offensichtliche Gender-Thematik, die sich da breit macht. Also die männlichen Sexarbeiter haben Angst, dass sie als Opfer stigmatisiert werden.
Ja, ich glaube, das ist auch mit ein Grund. Ja. Sie möchten nicht irgendwie als schwach dastehen oder als Opfer oder wie auch immer wahrgenommen werden. Und eben Männer sind scheinbar untereinander tatsächlich nicht so solidarisch, wie Frauen das sind. Also Frauen können durchaus zusammen in der Öffentlichkeit für ihre Rechte einstehen und das ist toll. Und eben, ich würde mir wünschen, Männer würden das vielleicht auch ein bisschen mehr machen und ein bisschen lauter machen. Dann hätten wir vielleicht auch weniger Probleme in der Öffentlichkeit, vielleicht auch für ein positives Image zu sorgen.
Woher kommt das? Liegt das daran, dass auch die Kunden unterschiedlich sind? Oder,
auch da sicherlich immer noch Kunden, die vielleicht verheiratet sind, immer noch diesen Zwang leben, in dem sie in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind. Das heißt, sie sind immer noch nicht geoutet als homosexuell. Sie holen sich vielleicht den Sex bei Sexarbeitenden, damit sie eben nicht auffallen in der Öffentlichkeit, oder? Und da sind sicherlich auch der ein oder andere hochrangige, bekannte Mensch drunter, also gesellschaftlich bekannte Mensch. Und ich glaube, deswegen haben auch die ein Interesse daran, dass Sexarbeit vielleicht eher im Verborgenen stattfindet. Ja.
Das ist auch der Grund, wieso es eigentlich keinen Strich mehr gibt. Oder?
Kaum noch, ja. Genau. Kaum noch. Mhm.
Ja, ja, es ist ja auch so, dass wenn man in Zürich Sexarbeit ausübt, gibt es ganz bestimmte Zonen, wo man eine Bewilligung braucht. Mhm. Was passiert, wenn ein männlicher Sexarbeiter das jetzt nicht hat und trotzdem Sexarbeit ausübt, wie schnell rutscht man da auch in eine Illegalität rein?
Sehr schnell. Also das ist wirklich so, dass Männer, die Sexarbeit anbieten, tatsächlich eine Bewilligung dafür benötigen, der Stadt Zürich. Und wenn sie diese nicht haben, kann man einerseits eine Buße aussprechen. Und wenn sie dann noch das Pech haben und einen illegalen Aufenthaltsstatus haben, kann das natürlich auch bedeuten, dass sie das Land verlassen müssen.
Das heisst, die Stigmatisierung geht auch dort weiter, also nicht nur Homosexuelle und Sexarbeiter, sondern auch noch illegal am Arbeiten.
Genau, das ist noch zusätzlich erschwerend. Und ich meine, für viele Männer, es wäre ja gar nicht so schwierig per se, eine legal zu arbeiten, aber für viele Männer ist das natürlich immer trotzdem noch eine sehr, sehr große Hürde. Aber auch daran arbeiten wir zusammen mit der Stadt Zürich, um da eine unbürokratische und einfache Lösung zu finden für diese Männer.
Das ist eine Hürde für Sie, dass Sie die bürokratischen Prozesse auf sich nehmen
müssen? Ja, Sie müssen einfach theoretisch zur Polizei gehen und sagen, hallo. Ja, finde ich auch, also weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das so einfach in einem fremden Land einfach so mal machen würde. Genau. Ja.
Erleben Sie dann auch von Seiten der Polizei Stigmatisierung?
Ich möchte Polizei da überhaupt gar nichts Böses unterstellen, aber ich glaube, sie erleben die gleiche Stigmatisierung wie im Alltag. Also Sexarbeit ist einfach wahnsinnig stigmatisiert von vielen Menschen und genauso wird es ihnen wahrscheinlich auch bei Behördengängen gehen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich kann es natürlich nicht wirklich beurteilen abschließend.
Die Stadt Zürich unterstützt ja euch und auch andere Projekte, die eben zum Beispiel Beratungen anbieten. Inwiefern lenkt das Angebot aus?
Also da möchte ich der Stadt Zürich immer großes Lob aussprechen, weil sie wirklich seit Jahren diese Projekte unterstützen und wirklich auch wissen, wie wichtig das auch ist. Und klar, natürlich, man kann sagen, also jedes Angebot ist eigentlich immer zu wenig. Also wir rennen natürlich schon immer ein bisschen der Nachfrage hinterher. Gutes Personal ist einfach teuer, die Infrastruktur ist teuer, die Laborkosten sind hoch, ein gut ausgebildeter Sozialarbeiter kostet nun mal Geld. Klar wäre es wünschenswert, wir hätten unbegrenzte Mittel, aber auch das ist natürlich in einer perfekten Welt und in der leben wir nun mal nicht. Aber eben, wir sind wirklich alle froh, dass wir so viel Unterstützung bekommen. Es ist nicht selbstverständlich, das muss man natürlich auch sagen.
Ja, ihr kümmert euch ja vor allem um die gesundheitliche Beratung. Wir haben gerade gesagt, die männliche Sexarbeit sieht man fast nicht. Und gleichzeitig ist auch ein bisschen das AIDS-Thema vom Tisch. Es wird nicht mehr wahnsinnig gross in der Öffentlichkeit diskutiert. Wie sieht es aus? Haben wir nicht mehr zu viel zu schaffen? Oder?
Nein, ganz im Gegenteil. Natürlich, also die jahrelange Diskussion um HIV, beziehungsweise natürlich war HIV jahrelang einfach das wichtigste Thema, nicht nur bei der Sexarbeit, auch natürlich bei Männern, die Sex mit Männern haben und anderen gefährdeten Gruppen. Es ist immer noch ein Thema, das kann man ganz gut in den Statistiken des Bundesamtes für Gesundheit erkennen. Es ist noch lange nicht vom Tisch, es ist noch lange nicht ausgestanden, wir reden nicht mehr von einer Krise, aber wir sind sicherlich noch nicht an dem Punkt, an den wir gelangen möchten und das wären null Neuinfektionen. Ich glaube, davon sind wir doch noch ein Stückchen entfernt. Wir sind natürlich in der Schweiz sehr gut, das muss man wirklich ganz klar sagen. Das hat sicherlich auch mit vielen, vielen, vielen sehr engagierten Menschen im Gesundheitswesen zu tun, die sich zum Beispiel für die Präexpositionsprophylaxe einsetzen, also zum Beispiel Dr. Benjamin Hampel, der bei uns im Checkpoint arbeitet und am Unispital Zürich, die als Erste angefangen haben, die PrEP wirklich weit, also möglich zu machen überhaupt in der Schweiz. Und dann neben HIV wurden natürlich auch die anderen sexuell übertragbaren Krankheiten so ein bisschen, nicht vergessen, aber so eher stiefmütterlich behandelt. Also sie wurden einfach von dem Thema HIV ein bisschen verdrängt. Und da merken wir einfach, es ist noch ein riesiger Nachholbedarf. Was die Aufklärung angeht, was die Ansteckungswege, die Therapiemöglichkeiten und die Vorbeugung.
Wieso glaubst du, ist das so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft?
Keiner möchte krank sein. Auch da wieder das Stigma, oder? Das Stigma, und das merken wir zum Beispiel so, Beispiel Chlamydien, findet jeder so, hatte fast jeder schon mal irgendwie, kennt jemanden, der es schon mal hatte, easy, nimmt mal ein paar Tabletten, alles schick. Und dann kommt man plötzlich mit der Diagnose Syphilis. Syphilis klingt in vielen Ohren so nach, oh mein Gott, eben Prostitution, Seefahrer, was man da nicht so alles für Bilder im Kopf hat. Und auch da wieder, man fühlt sich selbst irgendwie stigmatisiert oder auch so unrein. Also es gibt so Krankheiten, da möchten Menschen einfach nicht drüber reden. Obwohl sie Realität sind, obwohl sie da sind und man auch da wieder den offiziellen Zahlen entnehmen kann, immer mehr von uns sind davon betroffen und somit, es bleibt wahnsinnig viel zu tun.
Ihr kümmert euch ja um die sexuelle Gesundheit von Männern. Wieso hat man das müssen, wie trennen von der sexuellen Gesundheit von der Frauen?
Also ich glaube, der Ursprung daraus kam wirklich aus der AIDS-Krise, die ja hauptsächlich Männer betroffen hat damals.
So 80er, 90er Jahre.
Genau. Hat sich das so ein bisschen auseinanderentwickelt, sage ich jetzt mal. Und auch eben, weil diese zwei Gesellschaftsgruppen, also Frauen und Männer, doch ein wenig unterschiedlich eben funktionieren auch. Also sie sind einfach in ihren Bedürfnissen vielleicht doch ähnlich, aber sprechen auch eine andere Sprache. Also der Zugang zu Menschen in der Sexarbeit, seien es Frauen, Männer oder auch Transpersonen, ist unterschiedlich, je nach Geschlecht.
Also kannst du das ein bisschen ausführen? Was heißt das in unterschiedlichen Sprachen?
zum Beispiel wir sehen bei den Kollegen, die sich um die weibliche Sexarbeit kümmern, die schaffen ganz tolle Angebote, also Räume, in denen Frauen sich treffen können, austauschen können, wo sie vielleicht zusammen einen Kaffee trinken, vielleicht auch mal ein Stück Kuchen essen. Also so ganz banale Dinge eigentlich, aber Frauen brauchen so soziale Räume für sich. Und bei den Männern hat das komischerweise nie funktioniert. Auch da gab es Versuche und das hat nie funktioniert. Und keiner kann mir bis heute irgendwie schlüssig erklären, warum dem so ist. Also das ist. Aber eben, scheinbar gibt es da gewisse Unterschiede.
Spannend. Und was funktioniert dann bei den Männern?
Einfach ganz konkret, das ist unser Angebot, dafür sind wir da, so funktioniert es, komm her. Also ich glaube, so einfach ganz klare, einfach Werbung, also wirklich klassische Werbung, genau.
Das heißt, ihr schafft nicht einen Austauschort für Sexarbeiter, wo sie sich auch gegenseitig austauschen oder von ihren Erfahrungen profitieren?
Bisher gar nicht. Also wie gesagt, es gab Versuche in die Richtung, das wurde schlecht bis kaum angenommen. Wie gesagt, ich kann bis heute nicht genau nachvollziehen, an was es wohl gescheitert ist, aber ist scheinbar kein Bedarf oder ich kann es auch nicht so genau erklären. Also wenn mir das jemand erklären kann, bin ich sehr dankbar und offen für Vorschläge in die Richtung.
Die männliche Prostitution oder die männliche Sexarbeit ist ja, wie gesagt, kaum sichtbar. Man nimmt sie fast nicht wahr. Gibt es irgendwie Versuche von Ihnen, sich jetzt Gesellschaft zu integrieren? Sind sie integriert oder müssen sie da wirklich ein Doppelleben führen?
Ich glaube tatsächlich, dass sie mehr oder weniger immer noch ein Doppelleben führen. Also ich glaube, es gibt sehr wenige und ich bin manchmal wieder erstaunt, wenn ich Menschen in meinem privaten Umfeld kennenlerne, die dann sagen, ach, na damals als Student, da habe ich schon auch mal Geld genommen. Und dann guckt man erstmal und findet so, ja, warum eigentlich nicht? Also es ist eigentlich sehr weit verbreitet und irgendwie hatten sehr viele Menschen auch schon Kontakt vielleicht mit Sexarbeitenden, aber es ist jetzt immer noch kein Thema, wo man sich beim zweiten Bier drüber unterhält. Aber vielleicht müssten wir genau dahin kommen.
Was bricht es, dass man dort ankommt?
Ich glaube, ihr seid schon ein guter Anfang. Also ich glaube, euer Interesse an dem Thema und mir die Möglichkeit zu geben, darüber zu sprechen, ich glaube, das ist schon mal ein guter Anfang.
Und was bricht es von der Gesellschaft, dass sie sich mit diesen Stigmas konfrontiert?
Mehr Outing. Also vielleicht muss man einfach, wäre es toll, wenn Menschen offen dazu stehen und sagen, ja, ich nehme Sexarbeit in Anspruch, ich finde das toll. Zum Beispiel, vielleicht. Sowas. Vielleicht eine Gewerkschaft. Vielleicht brauchen wir eine Gewerkschaft wie in Deutschland. Vielleicht muss es sowas geben. Einfach ein Sprachrohr für diese Menschen, die einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten.
Ja, ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Wir schließen den Talk hier ab zu der männlichen Sexarbeit. Merci vielmals, Oliver, bist du da gewesen. Wir machen gerade noch mal eine kleine musikalische Unterbrechung, bevor wir dann ganz aufhören. Merci vielmals.
Ganz herzlichen Dank, durfte ich da sein und über meinen Job reden. Ich bin sehr gefreut, Martina, danke.
somebody hold my head up.
Wir sind schon fast am Ende der heutigen Sendung «Bei aller Liebe». Heute zum Thema männliche Sexarbeit in der Schweiz. Martina, was geht dir nach dem Gespräch so durch den Kopf?
Ja, einfach die Situation von diesen Männern, die Arbeit ausüben und gleichzeitig doch oft noch ein Doppelleben führen, weil sie mit vielen Stigmas konfrontiert sind, die einfach in der Gesellschaft noch vorherrschen.
Ja, die Arbeit, die eigentlich noch gemacht werden muss, dass die Stigmatisierung auch sich verändert oder eben verschwindet?
Ja, Sexarbeit ist einfach nach wie vor immer noch ein Thema in unserer Gesellschaft, das doch noch recht tabuisiert ist und wir irgendwie noch nicht wirklich einen normalen Umgang damit gefunden haben.
Und wer jetzt gerne mehr zu diesem Thema oder auch zu diesem Umgang möchte wissen, dann kann auf unsere Homepage. Dort findest du eine Zusammenfassung zu der Sendung und auch weiterführende Links. Die Webseite heisst www.rabe.ch/bi-aller-liebe. Auch findest du die Verlinkung zu der Fachstelle Hermann.
Wir sind übrigens auch auf Facebook. Am besten uns dort gerade abonnieren. Dort werden wir euch zuspammen mit allen Informationen, die für die nächste Sendung wichtig sind. Wir freuen uns sowieso über Rückmeldungen per Facebook oder per Mail. Und unsere E-Mail-Adresse findest du auf der Rabe-Homepage.
Und die nächste Sendung, wie du schon erwähnt hast, Martina, die läuft am 6. Oktober und zwar am 5. Uhr hier auf Radio Rabe.
Ja, und da auf Rabe geht es weiter mit dem Klangbecki. In einer Stunde kommt die Sendung von Gay Radio und am 11. Uhr noch The High Road.
Und an dieser Stelle verabschieden wir uns.
Tschüss und merci vielmals fürs Zuhören.
Am Mikrofon ist Livia
und Martina.
Macht's gut.
Bei aller Liebe. Wir müssen reden.
Bei aller Liebe. Wir
bei
müssen
aller
reden.
Liebe. Aber wir müssen reden.
Hier auf Radio Rabe.
Yo! You don't know!
95.6. Simply the best radio station in town.
koca dünyadan mı yükümlüsün? Söyle söyle fani dünya dert gibi misin?
To the throne.